Lola ist jetzt 16. Es folgen die ersten Körperverletzungsdelikte. Die meisten begeht sie zusammen mit ihrem Freund Kralle. Er pöbelt Leute an und Lola schlägt zu, wenn sie glaubt, dass es richtig ist, zuzuschlagen. In Lolas Welt wird Gewalt immer mehr zu einem legitimen Ausdruck des Widerstands. Wenn die Menschen nicht hören wollen, dann müssen sie eben fühlen. Irgendwie muss man diese Blinden doch aufwecken. Lola schmeißt die Schule. Die Systemfrage wird für sie zur Vollzeitbeschäftigung. Trotzdem wohnt sie weiter bei ihren Eltern im Reihenhaus, in ihrem Kinderzimmer. Darüber redet sie nicht gern. Ihre Eltern versuchen es noch immer im Guten, versuchen mit ihr zu reden, wieder und wieder und wieder. Es ist doch nur eine Phase, reden sie sich ein, aber Lola hört nicht. Sie will nicht hören. Sie koppelt sich vollkommen von ihren Eltern und dem gesellschaftlichen Leben ab. Sie begeht immer neue Straftaten, sie trinkt immer mehr, und je mehr Lola trinkt, desto aggressiver wird sie. Desto mehr verliert sie die Hemmungen. Desto mehr beginnt sie, andere Menschen in die Mangel zu nehmen, besonders dann, wenn sie mit ihren Freunden unterwegs ist. Aber es trifft ja die Richtigen, redet sie sich ein. Wenn sie sagt, dass es die Richtigen trifft, dann meint sie, dass es richtig ist, wenn es die Rechten trifft, die Nazis. Lolas Bild von den Nazis wird immer diffuser. Sie meint mittlerweile nicht mehr nur die offensichtlichen Neonazis, die durch die Stadt marschieren, die Typen mit den kurzgeschorenen Köpfen, den Thor-Steiner-Klamotten und Springerstiefeln. Sie meint jetzt auch die Menschen, die mit den Nazis sympathisieren, die sie in Schutz nehmen. Als eine alte Schulfreundin zu Lola sagt, dass sie es nicht in Ordnung finde, Menschen zu verprügeln, nur weil sie eine andere Gesinnung haben, da ist die Schulfreundin in den Augen von Lola innerhalb von Sekunden zu einem Feind geworden, zu einem Nazi. Lola verfällt immer mehr in das Schwarz-Weiß-Denken, das sie ursprünglich so kritisiert hat. Die Meinungsfreiheit, die sie für sich und ihre Freunde einfordert, gilt nun bloß noch für sie und ihre Freunde. Wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte, sagt Lola, und sie glaubt daran. Lola ist nun im Krieg. In der ganzen Stadt kommt es wieder und wieder zu Reibereien mit den Nazis. Mal sind es nur Beleidigungen, mal folgen Schläge. Mal stecken die Nazis ein, mal die Punks. Auch Lola kassiert Prügel. Sie kommt mit Schrammen, mit Schürfwunden oder auch mal mit einem blauen Auge nach Hause. Ihre Eltern sind aufrichtig besorgt. Was macht die Tochter da nur? Aber Lola winkt ab. Sie hat keine Angst vor körperlicher Gewalt. Sie hat keine Angst vor gar nichts. Nicht sie, die rote Lola, wie ihre Freunde sie nennen. Die rote Lola ist schon fast eine Ikone in der linken Szene. Ein junges Mädchen, das jedem die Stirn bietet. Lola ist stolz auf das, was sie geschaffen hat. Die rote Lola ist größer, als Lola es jemals war. Und je mehr man sie bewundert für ihre Furchtlosigkeit, desto mehr schlägt sie über die Stränge. Sie gerät in einen Strudel aus Rebellion, Abgrenzungsversuchen und aufrichtigem Kampf für die gute Sache. Für das, was Lola für die gute Sache hält. Aber Lola muss die Konsequenzen für das Handeln der roten Lola tragen. Immer wieder kommt es zu Anzeigen und daraufhin auch zu Gerichtsprozessen. Nach jedem Prozess zieht das Gericht die Daumenschrauben etwas enger an. Das Gericht versucht, Lola zu erziehen. Immerhin ist sie noch eine Jugendliche. Und Jugendliche kann man nicht selten mit dem richtigen Impuls wieder auf die rechte Spur bringen. Lola bekommt Verwarnungen. Danach bekommt sie Auflagen. Entweder sie besucht wieder regelmäßig die Schule oder es gibt Strafen. Auch mit den Eltern werden Gespräche geführt. »Wir wissen ja, dass Lola Probleme macht«, sagt ihr Vater, »aber sie ist doch noch ein Kind. Es ist doch nur eine Phase. Sie will das Gute und merkt nicht, dass sie etwas Schlechtes tut.« Er hat recht. Lola ist in ihrem Glaubenssystem gefangen. Als Lola nicht mehr regelmäßig in die Schule geht, sich nicht an die Auflagen hält, verurteilt das Gericht sie zu Arbeitsstunden. Sie muss in sozialen Einrichtungen aushelfen. Doch das fruchtet alles nicht. In Lolas Welt ist das Gericht nur das vollstreckende Organ eines faschistischen Staates. Ja, mittlerweile glaubt Lola wirklich, dass Deutschland ein faschistisches Land ist. Sie lässt sich von ihrem Weg nicht abbringen. An ihrer Rüstung aus moralischer Überlegenheit prallt alles ab. Es gibt jetzt nur noch Rebellion und Ablehnung gegen Staat, Obrigkeit und Konventionen. Es kommt zu weiteren Prozessen, wieder und wieder. Es kommt schließlich dazu, dass das Gericht keine andere Möglichkeit mehr sieht, als Lola zu einer Jugendstrafe zu verurteilen. Es ist einiges zusammengekommen. Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Diebstahl. Das übliche Programm an einem Tag im Leben der roten Lola. Die Jugendstrafe wird auf 6 Monate bemessen. Sie wird zur Bewährung ausgesetzt. Das ist die Mindeststrafe, also immer noch sehr milde. Aber der Richter ist deutlich. Wenn das jetzt nicht funktioniert, wirst du eingesperrt. Und er dringt endlich zu ihr durch. Es kommt zur Besserung. Lola ist eine Kämpferin, aber ins Gefängnis will sie nicht. Eingesperrt zu werden, das ist für sie ein Albtraum. Sie leistet ihre Arbeitsstunden ab. Die Auflagen werden wenigstens zum Großteil erfüllt, bis dann eine neue Straftat folgt. Eine Sachbeschädigung, Vandalismus, ein einziges Nazis raus, das sie an eine Wand sprüht. Wenn sie mit ihren Freunden unterwegs ist, wenn sie ein paar Bier getrunken hat, dann ist sie eben die rote Lola. Und die rote Lola ist furchtlos, eine Widerstandskämpferin. Sie muss diese Rolle ausfüllen. Das Gericht reagiert genervt, aber immer noch besonnen und entscheidet lediglich, die vorhandene Jugendstrafe zu erhöhen, sie nicht ins Gefängnis zu schicken. Eine allerletzte Warnung. Der Richter wird laut. »Wenn noch einmal was passiert, gehst du in den Bau.« Die rote Lola hat alle Möglichkeiten in ihrem Leben. Die Liebe ihrer Familie, eine gute Schule. Sogar das Gericht ist sehr zurückhaltend. Man reicht ihr die Hand, ein ums andere Mal. Man gibt ihr immer wieder zu verstehen, die Brücken hinter dir sind noch nicht abgebrannt. Hör auf, kehr um, du verrennst dich. Lola müsste einfach der linken Szene den Rücken kehren. Und wenn schon nicht ihren Punkfreunden, dann zumindest der Gewalt. Die rote Lola müsste einfach nur wieder Lola sein. Aber Lola kehrt nicht um. Sie entscheidet sich, ihren Weg weiterzugehen. Sie hat doch eine Mission. Und die politische Stimmung in der Stadt bekräftigt ihre Sicht. Um die Jahrtausendwende herum macht die NPD besonders in Ostdeutschland Boden gut. Die Rechtsextremen wählen eine neue Strategie. Sie wollen nicht mehr nur an den extremen Rändern punkten, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft Stimmen sammeln. Sie richten Bürgerfeste aus. Repräsentanten der Partei lassen sich in Elternversammlungen wählen. Man zeigt demonstrative Präsenz, richtet zu diesem Zweck immer wieder große Demonstrationen aus. Das können Lola und ihre Freunde sich aber nicht bieten lassen. Sie müssen ihr Revier markieren, koste es, was es wolle.